Übersetzung. Es ist jetzt eine Verherrlichung des heiligen Namens und das ist wirklich erstaunlich, diese Verherrlichung. Hört bitte genau zu, vielleicht ist es das ein Höhepunkt in eurer Hörkarriere. Übersetzung. Ganz zu schweigen von dem spirituellen Fortschritt von Menschen, die die höchste Person von Angesicht zu Angesicht sehen. Sogar jemand, der in einer Familie von Hundeessern geboren wurde, wird augenblicklich befähigt, vedische Opfer darzubringen, wenn er nur einmal den heiligen Namen des Herrn ausspricht oder über den Herrn chantet, von seinen Spielen hört, ihm Ehrbietung darbringt oder sich auch nur an ihn erinnert. Erläuterung. Hier wird die spirituelle Kraft des Chantens, Hörens oder sich Erinnerns an den heiligen Namen des höchsten Herrn besonders betont. Rupa Goswami hat die Folgen sündhafter Tätigkeiten der bedingten Seelen erörtert und er hat im Bhakti Rasamrita Sindhu festgestellt, dass diejenigen, die im hingebungsvollen Dienst tätig sind, von den Reaktionen aller sündhaften Handlungen befreit werden. Dies findet man auch in der Bhagavad Gita bestätigt. Der Herr sagt, dass er jemand, der sich ihm ergibt, in seine Obhut nimmt und ihn gegen alle Reaktionen sündhafter Tätigkeiten gefeit macht. Wenn man durch das Chanten des heiligen Namens des höchsten persönlichen Gottes so rasch von allen Reaktionen auf sündhafte Handlungen befreit wird, wie steht es dann erst mit jenen, die den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen? Eine weitere Überlegung in diesem Vers ist, dass Menschen, die durch den Vorgang des Chantens und Hörens gereinigt sind, sogleich befähigt werden, vedische Opfer auszuführen. Oh ja, hier geht es jetzt um ein, jetzt steigt Prabhupada in einen hochkomplizierten philosophischen Sachverhalt ein, das kann ich noch erinnern, von vorangegangenen Lektüren dieses Schlokas, nämlich Prabhupada Karma. In der Sri Sampradaya heißt es, dass das Chanten des heiligen Namens ein von allen Karma befreit, außer dem, was eben im Augenblick manifestiert ist, dem sogenannten Parapta-Karma, schlechte Zähne, schlecht Sehen und solche Sachen. Bei den Gaudiyas nun, das ist unsere philosophische Ausrichtung, heißt es, dass das Chanten auch Parapta-Karma, also jetzt manifestiertes Karma, verändern kann. Das ist ein Unterschied, ein philosophischer Unterschied. Und Prabhupada wird jetzt in diese Thematik einsteigen. Mal sehen, jetzt wird es also intensiv werden. Jetzt ist es, glaube ich, wichtig, dass ihr sehr konzentriert zuhört, um die feine Linie der Argumentation nachzuverfolgen. Okay, ich mache weiter im Text. A further consideration in this verse is, oh sorry. Eine weitere Überlegung in diesem Vers ist, dass Menschen, die durch den Vorgang des Chantens und Hörens gereinigt sind, sogleich befähigt werden, vedische Opfer auszuführen. Im Allgemeinen darf nur jemand, der in einer Brahmana-Familie geboren wurde, der durch die 10 Arten von Läuterungsvorgängen reformiert wurde und der in der vedischen Literatur gelehrt ist, vedische Opfer darbringen. Doch hier wird das Wort Sadhya augenblicklich gebraucht und auch Sridhar Swami bemerkt, dass man augenblicklich geeignet wird, vedische Opfer auszuführen. Ein Mensch, der in einer Familie niederer Herkunft geboren wurde, die es gewohnt ist, Hunde zu fressen. Oh, na, das doch nicht vom Frühstück. befindet sich in dieser Stellung aufgrund seiner vergangenen sündhaften Tätigkeiten. Also er ist da wegen seines Parapta-Karmas. Doch wenn er nur einmal in Reinheit oder ohne Vergehen chantet oder hört, wird er sogleich von der sündhaften Reaktion befreit. Nicht nur das. Er erreicht auch sogleich das Ergebnis aller Reinigungsvorgänge. In der Familie eines Brahmana geboren zu werden, ist gewiss auf die frommen Werke des vergangenen Lebens zurückzuführen. Doch ein Kind, das in einer Familie eines Brahmana geboren wird, ist für seine weitere Läuterung von der Einweihung in die Annahme der heiligen Schnur und von vielen anderen Erneuerungsvorgängen abhängig. Jemand aber, der den heiligen Namen des Herrn chantet, auch wenn er in einer Familie von Chandalas oder Hundeessern geboren wurde, braucht keine Erneuerung. Einfach durch das Chanten von Hare Krishna wird er sogleich geläutert und wird so gut wie der gelehrteste Brahmana. Sridhaswami bemerkt in diesem Zusammenhang: Anena pujatvam lakshate. Manche Kasten-Brahmanas sagen, durch das Chanten von Hare Krishna beginne die Läuterung. Also fängt an. Natürlich ist dies von dem individuellen Vorgang des Chantens abhängig. Doch diese Bemerkung Sridhaswamis ist vollständig auf denjenigen anwendbar, der den heiligen Namen des Herrn ohne Vergehen chantet. Denn er wird sogleich mehr als ein Brahmana. Ja. Versteht ihr die Argumentation? Hier wird gesagt, du kannst, wenn du richtig chantest, Prabhupada hatte dieses richtige Chanten als in Reinheit und ohne Vergehen definiert, auf eine Ebene kommen, wo du gleich über einem zweimal geborenen schriftkundigen Brahmana bist. Du kannst also dein Karma verändern, statt dass du weiter auf der Stufe eines Hundeessers bist. Also das ist ja jetzt sehr extrem, aber die westliche Kost, die ist auf das Niveau gesunken. Die essen Sardinien auch und solche Dinge. Stell ich das mal vor. So, durch das. Manche Brahmana sagen, ja, das Chanten ist schon ganz gut, stimmt. Aber es fängt alles erst an, wenn einer mit dem Chanten. Denn später wird er mal wieder geboren und wird in einer Brahmana-Familie vielleicht geboren, dann geht das weiter. Aber Sridhaswami sagt: Nein, ist nicht, dass es anfängt. Wenn jemand ohne Vergehen den heiligen Namen des Herrn chantet, dann wird er sogleich. Das Sanskrit-Wort, was hier zitiert wird, ist Satya, augenblicklich befähigt und geläutert. Und mehr als ein Brahmana. Wie Sridhaswami sagt, Pujatvam, er wird sogleich ebenso achtbar wie der gelehrteste Brahmana und kann die Erlaubnis bekommen, vedische Opfer auszuführen. Wenn man einfach durch das Chanten des heiligen Namens des Herrn auf der Stelle geheiligt werden kann, wie steht es dann erst mit denjenigen, die den höchsten Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen und das Erscheinen des Herrn verstehen, so wie die Vahuti Kapiladev versteht? Gewöhnlich bleibt die Einweihung dem echten spirituellen Meister überlassen, der den Schüler führt. Wenn er sieht, dass ein Schüler durch den Vorgang des Chantens befähigt und geläutert worden ist, bietet er dem Schüler die heilige Schnur an, sodass er als ein Brahmana hundertprozentig ebenbürtig anerkannt wird. Dass er als einem Brahmana. Ja. Dies wird im Hari Bhakti Vilas von Srila Sanatana Goswami ebenfalls bestätigt. Jetzt kommt die Bestätigung. So wie ein minderwertiges Metall, wie zum Beispiel Glockenmetall, durch einen chemischen Vorgang in Gold umgewandelt werden kann, so kann jeder durch Diksha Vidhan, den Einweihungsvorgang, in einen Brahmana umgewandelt werden. Manchmal wird gesagt, dass man durch den Vorgang des Chantens erst zu reinigen beginne und dann im nächsten Leben in einer Brahmana-Familie geboren werden könne und dann reformiert werde. Aber heutzutage sind selbst diejenigen, die den besten Brahmana-Familien geboren wurden, nicht reformiert. Noch gibt es irgendeine Gewissheit dafür, dass sie tatsächlich von Brahmana-Vätern gezeugt wurden. Prabhupada ist da sehr direkt hier. Selbst wenn jemand den sagt, ich bin ein Brahmana, muss man fragen, bist du von einem Brahmana-Vater gezeugt worden, und eine Samenprobe nehmen. Also es ist immer so viel Schwindel wird gemacht. Also das mit der Probe hat Prabhupada nicht gesagt. Früher war ja der Gabadan-Reformierungsbrauch üblich. Doch heutzutage gibt es eine solche Gabadan- oder Samengebungszeremonie nicht mehr. Unter diesen Umständen weiß niemand, ob jemand tatsächlich von einem Brahmana-Vater gezeugt wurde. Ob man die Qualifikation eines Brahmana erworben hat, hängt von dem Urteil des echten spirituellen Meisters ab. Er gewährt dem Schüler die Stellung eines Brahmana aufgrund seines eigenen Urteils. Wenn man in der Zeremonie der heiligen Schnur unter dem Pancharatrika-System als Brahmana anerkannt wird, ist man Dvija oder zweimal geboren. Dies wird von Sanatan Goswami bestätigt. Dvijatvam Jayate. Nach der Einweihung durch den spirituellen Meister wird jemand in seinem gereinigten Zustand des Chantens der heiligen Namen des Herrn als Brahmana anerkannt. Dann macht er weitere Fortschritte, um ein qualifizierter Vaishnava zu werden. Was bedeutet, dass er die brahmanischen Eigenschaften bereits erworben hat. Toller Vers, also eine Erläuterung. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati hat einmal gesagt, oft versuchen wir, die Geweihten einzuschätzen. Wir verstehen nicht ihre hingegebenen Aktivitäten und lehnen sie manchmal ab, als wären wir ihre Untersucher. Doch mit was für einer Maschine wollen wir die Devotees untersuchen? Gib dein falsches Ego auf und wende dich an die Devotees mit Demut und Begierde. Gebe dich völlig ihren Lotusfüßen hin. Und dann wirst du durch ihre Barmherzigkeit verstehen können, was ein Devotee ist. Es gibt keinen anderen Weg, die Devotees sonst zu verstehen. Wenn man jedoch aufrichtig über Hari von den Devotees hört, werden alle Hindernisse vernichtet werden, und unsere Herzen werden mit ungeheurer Kraft aufgefüllt werden. Das ist der Löwenguru, ne? Das hört man. Also versuch nicht, ein Devotee einzuschätzen, weil welche Maschine hast du dazu? Welchen Maßstab würden wir vielleicht auch sagen? Was wir tun können, ist ernsthaft zu hören von Devotees und erfahren, wie unser Herz mit immenser Kraft angefüllt wird. weswegen die Bodhis so schwer einzuschätzen sind. Und das wird ja in diesem Text also von Shukadev Goswami auch erläutert. Es liegt an einem ganz besonderen Umstand, auf den ich heute ein bisschen näher eingehen möchte. Shukadev Goswami spricht von Menschen, die also, was die vedische Betrachtungsweise oder Einschätzung betrifft, normalerweise wirklich ganz unten am sozialen Spektrum stehen. Ganz unten, noch vor dem vor jeder Gesellschaft. Das sind Hundeesser. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie man Hunde isst. Man muss die am Schwanz ziehen und so das Rückgrat brechen und dann gräbt man ihr Fleisch erstmal noch unter die Erde, damit es ein bisschen dekompostiert und zarter wird. Und dann kann man ein bisschen kochen und würzen und dann kann man loslegen. Sebastian ist nicht überzeugt, dass das ein gutes Gericht ist. Ja. Aber nur, das sind also diese Art von Menschen, die also dermaßen tamassisch sich ernähren, die sind also, glaube ich, außen vor. Auch Michael kommt schon hoch. Nicht jetzt dran denken, Michael, sonst kommt eine physische Reaktion. Die sind also nicht als ernstzunehmende Anhänger des vedischen Pfades zu untersuchen. Trotzdem wird ja hier gesagt, dass selbst diese Menschen durch das Chanten vedische, die werden auf den Altar gelassen. Komm auf den Altar! Du chantest! Mach ein vedisches Yajna! Du chantest. Das wird ja gesagt. Also, ihr seht hieran, wie eine völlige Umkehrung ihres sozialen Statuses stattfindet. Statt die Gefallensten zu sein, werden sie die Erhobensten durch das Chanten des Heiligen Namens. Das ist die Aussage in diesem Schlucker. Jeder Mensch, der das hört, muss sich fragen, wieso? Und die Antwort, die dann gegeben wird, ist sehr einfach, weil der heilige Name hat so große spirituelle Kraft, dass er tatsächlich einen Menschen nicht nur von aller Sünde befreien kann, also sündhaften Reaktionen, sondern also von einem Karma freimachen können, einschließlich des Parapta-Karmas. Der heilige Name hat so eine große Kraft, dass er den Menschen in sein Herz herein Anziehung an Krishna gibt, die dann zur spontanen Anziehung anwächst, sodass er mit Faszination den Herrn verehrt und somit mehr ist als ein Brahmana. Die Brahmanas verehren ja alle möglichen, ich würde mal sagen, Erscheinungsformen Gottes und auch vielleicht sogar Devatas. Aber einer, der den Heiligen Namen chantet, tut durch das Chanten des Heiligen Namens Gott selber, Krishna selber, verehren in dem höchsten Verehrungsvorgang, nämlich dem Namen Bhajan oder Namen Kirtan. Er macht Namen Seva. Yes. So, es ist sehr wichtig, sich die Frage zu stellen, wie komme ich auf diese Ebene des Chantens, die so eine Kraft in uns in sich birgt. Ich möchte euch im Vertrauen sagen, ich bin inzwischen der felsenfesten Überzeugung von der Lektüre der Bücher, dass unser allerwichtigstes Projekt im Leben, noch wichtiger als andere Projekte, darin besteht, das Chanten der Heiligen Namen zu erlernen. Das ist etwas, wo ich euch bitte, nicht mit einem einfachen Weltbild daran zu gehen. Es ist nicht so, dass das so Chanten automatisch in Kraft tritt, wenn man einfach nur chantet. Man muss es lernen, in Reinheit zu chanten. Und das ist da muss man in eine Lehre gehen, die bestimmt ein Leben lang andauert. Wer verstehen möchte, wie er richtig chanten kann, wird natürlich viele Forschungen antreiben. Und er wird, wenn er aufrichtig ist, immer wieder an einen entscheidenden Punkt ankommen. Nämlich, dass Krishna im Besitz seiner Devotees ist. Mit anderen Worten, der heilige Name, der ja Krishna ist, kann einem wirklich nur von Devotees gegeben werden. Das ist ein Punkt, der immer wieder auftreten wird. Ich möchte euch gerne hier ein Lied von Bhakti Vinod Thakur zitieren. Keine Angst, ich werde nicht singen. Ein bisschen vielleicht. Ekakya manahi payabala Harinama Sankirtane Harinama Sankirtane Tumi Kripa Kori Shraddha Bindu Diya Deo Krishna Namadhane. Da haben wir es. Deho Krishna Namadane. Von mir aus habe ich nicht die Kraft, den heiligen Namen des Herrn Sriharis zu chanten. Bitte, O Vaishnava, sei mir barmherzig, indem du mir auch nur einen Bruchteil des Vertrauens gibst und mir somit den großen Schatz des heiligen Namens von Krishna schenkst. Krishna ist dein Eigentum. Deswegen bist nur du in der Lage, ihn an andere weiterzugeben. Das steht ganz zweifellos in deinen Kräften. Ich bin bettelarm und gefallen und laufe einfach nur hinter dir her, indem ich laut rufe: Krishna, Krishna!
Krishna, Krishna!
Yes. So, den heiligen Namen kriegen wir von Devotees. Deswegen wird uns immer gesagt, Milch, was von einer Schlange berührt wird, hat keine nähernden Eigenschaften, sondern eher sogar giftige. So müssen wir auch den heiligen Namen von den Devotees kriegen. Damit wir ernährt und nicht etwa Schaden nehmen. Yes. So, diese Kraft von Devotees wird in dem Sri Narada Purana erwähnt. Und zwar am Leben von Sumali und Yagyamali. Es waren beides Söhne von einem sehr frommen und auch wohlhabenden Brahman namens Vedamali. Vedamali verstarb und hinterließ seinen beiden Söhnen eine sehr große Erbschaft, die er in zwei gleiche Teile aufteilte. Sumali nun war ein unglaublicher Sündenbock. Der gab sein ganzes Geld hauptsächlich für Prostituierte aus. Er war so lustvoll, dass er nicht einmal vor Frauen, die bereits verheiratet waren, Halt machten, sondern auch sie versuchte zu bezirzen. Sein Bruder dagegen war genau das Gegenteil. Yagyamali war immer in Form Aktivitäten beschäftigt, lebte ganz einfach vor sich hin und war also mit spirituellen Aktivitäten beschäftigt. Nur eines Tages ging Yagyamali zu seinem Bruder Sumali und sagte: Sumali, du musst dich unbedingt einkriegen. Beende deine sinnvollen Aktivitäten. Wisst ihr, was Sumali da tat? Er sprang auf, ergriff den armen Yagyamali am Sika, nahm ein scharfes Messer und wollte ihn köpfen. den Kopf abschneiden. Das passiert, wenn man zu einem predigt, der sündhafter ist. Und die Leute in der Stadt sahen das und strömten sofort dahin und ergriffen den sündvollen Somali und sagten: Bist du verrückt geworden? Dein Bruder, der nur das Beste will, willst du umbringen? Sie haben ihm das Messer aus den Händen gerungen. Der war total wie von der Tarantel gestochen und haben ihn aus der Stadt gejagt. Wir wollen dich nicht mehr wiedersehen, du Sündenlaster, Pfuhlbock. Sie haben ihn sogar gefesselt. Man weiß ja nie, vielleicht greift er wieder ein Messer und greift seinen Bruder an. So, als Yagya Mali nun sah, wie sehr der Somali litt, wurde sein Bruderherz von irrationaler Zuneigung überwältigt und er bat die Bürger der Stadt: Lasst mir meinen Bruder frei, er ist mein Bruder, er ist ein bisschen heiß gelaufen. So gütig war. So, ich lese jetzt mal weiter aus dem Narada Purana, was jetzt sehr intensiv wird. Yagya Mali teilte sein Reichtum noch einmal in zwei Teile, denn er sah, dass sein jüngerer Bruder Somali bereits seine Erbschaft verplempert hatte. Er gab also die eine Hälfte seinem jüngeren Bruder. Der sündvolle und verwirrte Somali jedoch verschwendete den Reichtum, indem er wieder zusammen mit Dummköpfen, Atheisten und Chandalas das Leben genoss. Der ging also jeden Abend aus und haute das ganze Geld auf den Kopf, so würde man heutzutage sagen. Und hier sagt die Narada Purana einen wichtigen Satz, der für diejenigen, die versuchen, Spenden zu bekommen von Atheisten, sehr wichtig ist. Die Reichtümer von schlechten Menschen sind auch für den Genuss von schlechten Menschen vorgesehen. Wenn ein Nimbaum mit vielen Früchten überladen ist, essen diese Früchte nur die Krähen. Versteht ihr? Wenn ein Mensch einen schlechten Charakter ist, wird er euch niemals das Geld geben, wenn er einen schlechten Charakter hat. Der mag so reich sein, wie er will. Sein Geld ist karmisch dazu bestimmt, nur für sinnvolle Tätigkeiten und für miserable Typen ausgegeben zu werden. Habt ihr das schon mal gemerkt, wenn ihr so einen reichen Menschen trifft und ihr sagt, eine kleine Spende für ein spirituelles Buch, bitte. Das geht doch nicht, sagt er. Ich kann das doch nicht ausgeben für sowas. Somali vergeudete das ganze, den ganzen Reichtum, den ihm sein Bruder gegeben hatte, und er zögerte nicht, Kuhfleisch zu essen, Alkohol in großen Mengen zu trinken. Schließlich warfen ihn seine Verwandten zusammen mit seiner Hundeesserfrau auf die Straße. Und dann wurde er von dem König gefangen genommen und schwer bestraft. Nun, Yagya Mali dagegen machte weiter mit seinen frommen Tätigkeiten. Seine Sünden waren vernichtet, weil er Gemeinschaft hatte mit Heiligen. Und er verteilte alles, was er hatte, an ähnlich fromme Menschen. Denn es heißt so schön, die Reichtümer eines guten Menschen sind für das Genießen der Guten bestimmt. Alle Früchte eines wunscherfüllenden Baumes werden nur von den unsterblichen Devatas genossen. Nicht? Wenn ihr einen Menschen habt, der gut ist vom Herzen, sein Geld ist für spirituelle Tätigkeiten vorhergesehen. Diese guten Menschen, denen soll man sagen, gib bitte eine Spende für Krishna. Und das geht den ganzen natürlich, ja klar, weil danke, dass du mich gefragt hast. Nachdem er also alles, was er hatte, verteilt hatte, tat er Devotional Service für Vishnu. Yajnamali und Sumali wurden schließlich alt und sie starben zum exakt gleichen Zeitpunkt. Für Yajnamali schickte Lord Hari ein Vaikuntha-Flugzeug, das mit seinen eigenen Gefährten, also den Vishnu-Dutas, gefüllt war, die immer den Herrn verehrten. Yajnamali ging in den göttlichen Wagen hinein und wurde dort verehrt von Devatas und von führenden Weisen, und auch die Gandhava-Engel besangen sein Leben. Das ist sehr schön für einen Sterbenden. Er bekam dann die Milch von einer wunscherfüllenden Kamadenu-Kuh. Stell dir das mal vor, ihr habt gerade gestorben und ihr seht, ihr seid gerade gestorben und ihr seht dann so ein Vaikuntha-Flugzeug mit Vishnu-Dutas drauf. Und dann geben sie euch so Milch von der Kamadenu-Kuh. Das ist ja zum Schwitzen manchmal, das Sterben. Nicht? Also man ist wirklich mitgenommen dadurch. Und dann, ach ja, gemacht. Gut, gut. Und als jetzt dieser Yajnamali auf dem Weg ins Königreich Gottes sah, sah er eine Seele, die geschlagen wurde von den Soldaten Yamaraj. Völlig voller Durst und Hunger war da und war ein Geist. Nackig war da, elendig, gefesselt von Seilen, rannte er hier und der, weinte und klagte und war hilflos. Als nun Yajnamali diese Seele wurde, wurde sein Herz von Leid erfasst, überwältigt von Sympathie. Mit zusammengefalteten Händen fragte er die Vishnu-Dutas: Wer ist dieser arme Kerl dort unten? Die Diener von Hari sagten ihm: Dies ist die sündvolle Seele von Sumali, deinem ehemaligen Bruder. Als Yajnamali das hörte, bekam er ganz und gar viel Barmherzigkeit im Herzen und sagte: Ich habe einen Punkt zu machen. Weil wir jetzt zusammen auf diesem Flugzeug fliegen, gehe ich davon aus, dass wir Freunde sind. Bitte hört mir genau zu. Und hier ist jetzt die Radha Purana sehr, spricht etwas sehr Interessantes über Freundschaft. Diejenigen, die die Prinzipien des gesellschaftlichen Austausches verstehen, sagen, dass Freundschaft dann entsteht, wenn man entweder 7 Worte mit einem Menschen spricht oder 7 Schritte zusammengeht. Das ist natürlich Freundschaft mit einem guten Menschen. Wenn ihr mit einem guten Menschen entweder 7 Worte sprecht oder mit ihm 7 Schritte zusammengeht, dann entsteht eine Freundschaft zwischen euch beiden. Interessanter Punkt, ne? Also gute Menschen, das geht sehr schnell. 7 Worte oder 7 Schritte. Deswegen sagt man auch: Ich habe nur etwas mit jemandem zu tun, mit dem ich etwas tue. Nicht? Also die gemeinsame Aktivität bringt einen dazu, Freunde. Wenn man jetzt aber einen noch besseren Menschen trifft, dann kann das bereits mit einem Schritt oder bei einem Wort, 3 Schritten und 3 Worten stehen. Und wenn man einen richtigen Heiligen trifft und mit ihm ein Schritt zusammengeht oder ein Wort nur hört, dann ist da eine unverbrüchliche Freundschaft entstanden.
Ah, Hare Krishna.
So sagte dann Yagyamali, weil wir jetzt also Freunde sind, sagt mir bitte, was in aller Welt kann man tun, um den Sumali aus seiner Höllenqual zu befreien? Die Vishnu-Dutas nun dachten ein bisschen nach und sie sagten dann zu Yagyamali, du in deinem vorherigen Leben, dem Leben, bevor du Yagyamali wurdest, warst du ebenfalls so ein verruchter Halotri wie dein Bruder. Einmal hast du so weit getrieben, dass niemand mehr mit dir Gemeinschaft haben wollte und dich mitten im Monsun vertrieb. Du hastest es durch den gießenden, schüttenden Regen und kamst abends zu einem Tempel an, der durch den Monsun völlig verschmutzt war. Ja, selbst der Tempelboden war eine einzige Schlammbrühe. Du musstest aber irgendwo rasten. Was tatest du also? Du nahmst einen Wischlappen und hast den ganzen Tempel sauber gewischt. Für diese Tat, den Tempel des Herrn sauber zu wischen, wurdest du daraufhin geboren in einer reichen, frommen Brahman-Familie. Du wurdest der Sohn von, wie heißt er nochmal, sein Vater, erinnert euch noch, Vedamali. Du wurdest der Sohn von Vedamali. Jetzt möchten wir dir Folgendes sagen. Wenn du deinem Bruder irgendetwas Gutes erweisen willst, dann gebe ihm die Segnung, dass wenn man das gleiche Maß an Tempelboden sauber macht, wie abgedeckt wird durch eine Kauheit, eine Kuhhaut oder Kuhfell. Versteht ihr das? Oh, habe ich bestimmt schlimm ausgedrückt. Wie sagt man das denn? Goshomani, du bist da gut mit der Sprache. Ja, wenn du ihm den Segen gibst, wenn du ihm das abgibst, den Nutzen von deinem Leben, den du ja gehabt hast, weil du den ganzen Tempel sauber gemacht hast, wenn du ihm so einen Teil von dem Nutzen gibst, wie man kriegt, wenn man die Fläche einer Kuhhaut sauber macht, dann ist der okay. Dann ist er versorgt. Versteht ihr das inhaltlich? Es tut mir leid, ich kann es sehr, sehr schlecht nur ausdrücken, weil ich nicht so gut in Deutsch bin. Als die Boten Vishnus den hochintelligenten Yagyamali auf diese Weise unterrichteten, gab er diesen Anteil seiner Frommheit an seinen Bruder ab. Dadurch wurde Sumali von allen Sünden befreit. Die Diener Yamaraj liefen vor ihm weg. Und ein Flugzeug kam, das voller himmlischer Freuden war. Sumali sprang jauchzend in dieses Flugzeug hinein. Juhu! Könnt ihr euch vorstellen, der hatte Freude. Gruppen von Devatas kamen, brachten Ehrbietung den beiden Brüdern. Sie umarmten sich und gepriesen von den größten Weisen und besungen von den Engelswesen, den Gandharvas, ging Yagyavali und Sumali zusammen zu Vishnus Welt. Dort lebten sie voller Freude mit Lord Hari für die Zeitdauer eines Kalpas. Nachdem sie viele Freuden dort genossen, wurde Yagyamali mit vollkommenem Wissen ausgerüstet, und erreichte dann das höchste Reich. Also es muss so ein Zwischenbereich gewesen sein. Der stark gesegnete Somali war auch begeistert. Er kam zurück zur Erde und wurde als Brahmana wiedergeboren. Er wurde in einer sehr reinen Familie geboren und hatte alle guten Eigenschaften. Er war der Meister der Vedas. Er wurde mit Reichtümern versehen und war Lord Hari ergeben. Er wohnte am Ufer der Ganga und chantete dort die Namen Lord Haris. Er nahm dort sein Bad und nachdem er Lord Vishveshwara gesehen hatte, erreichte er das höchste, den höchsten Bereich, der selbst für die größten Yogis schwer zu erreichen ist. Morgen. Morgen. So, das ist also eines der Illustrationen aus den Heiligen Schriften, aus denen hervorgeht, wie, sagen wir mal, die Gemeinschaft mit den Devotees uns dazu bringen kann, Krishna zu bekommen. Ne? Dieser Somali hatte trotz seiner erheblichen Disqualifikation Gemeinschaft mit dem seinem Bruder Yakyamali und durch die Fürbitte Yakyamalis war es ihm möglich, tatsächlich die Barmherzigkeit Krishnas in einem unglaublich großen Maße zu bekommen. So wichtig ist es also, dass wir Devotees nicht etwa versuchen einzuschätzen und abzuschätzen, sondern dass wir von ihnen in demütiger Haltung hören, dass wir ihnen dienen und dann durch ihre Fürbitte, durch ihre sagen wir mal, große Hilfe tatsächlich substanzielle Fortschritte auf dem Weg zu Krishna machen. Das wird also in den Schriften so erwähnt. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ne? Manchmal versuchen wir vor den Vaishnavas wegzulaufen, weil wir fürchten, dass ihre Worte uns daran hindern, unsere Pläne zu erfüllen. Ja. Sadhu heißt ja jemand, der durch seine Worte auch schneidet. Jetzt nicht unsere Haut schneidet, sondern die Illusion schneidet, in denen wir stecken. Und aus diesem Grunde haben wir ein ambivalentes Gefühl bei Devotees. Wir wissen, dann sagt er mir womöglich noch, ich muss mich Krishna ergeben. Gerade das nicht. Aber wenn wir eine andere Perspektive haben, eine Perspektive einmal aufnehmen, ist das, was wir so wichtig nehmen, unsere eigene Freiheit nämlich. Solange wir in der Unwissenheit sind, manchmal gefährlich für uns. Das Aufgeben dieser Freiheit, vor dem wir die größte Angst haben, also jeder von uns als bedingte Seele, ist jedoch in unserem eigenen Interesse. Wenn wir diese Freiheit zu den Lotusfüßen Krishnas geben, dann wird das Freiheit sein, die nicht mehr von unserer Unwissenheit kontrolliert werden, sondern von ekstatischen Wünschen Krishna zufriedenzustellen. Ekstatisch, nicht unekstatisch. Wirkliche Freiheit setzt dann ein, wenn wir diese Freiheit vor die Lotusfüße des Herrn legen. Vor den Lotusfüßen des Herrn gibt es ein unglaubliches Reichtum. Und zwar den Plan des Herrn. Und für jeden von uns gibt es einen besonderen Plan des Herrn. Da steht drauf, Krishnas Plan fürs Yamachandra. Krishnas Plan für Gaura Shiromani. Krishnas Plan für Ishana sogar. Krishnas Plan für Nitai Priya. Nur für, ist so schon für dich vorgesehen. Krishnas Plan für Nenad. Aber wollen wir denn wissen? Es könnte ein anderer Plan sein als dein eigener Plan im Augenblick. Wie ist dein werter Name? Florian sogar. Es steht auch ein Plan mit goldenen Schriften, mit Zeichen. Für Florian aus München, Wermutstraße 93, falls du da wohnst. Nicht? Ja. Aber wollen wir diesen Freund, diesen Plan abholen? Das ist eine Frage, die wir uns zunächst einmal in unserer privaten Lebenssituation stellen müssen. Wir müssen uns die Frage stellen. Wir müssen da einfach drüber nachdenken, nachdenken, nachdenken. Und wenn wir zu einem Ergebnis gekommen haben, müssen wir das Krishna sagen. Richtig sagen. Es gibt einen unglaublich schönen Vers, der von den Vaishnava-Autoren immer wieder zitiert wird. Er kommt eigentlich aus dem Ramayana und handelt von dieser doch sehr bewegenden Episode, wo Vibhishan, der Bruder Ravanas, zu Rama kommt. Ich glaube, ich habe es schon oft das erzählt und will es deswegen nur kurz hier zusammenfassen. Er hat die Form eines Dämons. Er kommt ja auch von dämonischen Eltern. Er hat entsprechend spitze Ohren und ganz anders proportionierte Körperteile, als wir sie haben. Und Hanuman und die ganzen Beigesellten von Lord Ramachandra wollen ihn also sofort angreifen und auf keinen Fall zu Rama lassen, weil man damit rechnen muss, dass er plötzlich losspringt mit gebleckten Fangzähnen auf Rama. Also die wollen ihn beschützen davor. Rama fragt, was draußen vor dem Zelt für eine Unruhe ist und erfährt, dass Vibhishan gekommen ist. Warum, fragt Rama, ist er gekommen? Die Affen sagen zu ihm, die waren dann da. Also, er ist gekommen, er sagt, er will sich dir ergeben. Aber glaub ihn nicht, das ist der Bruder von Ravana. Lord Ramachandra sagt daraufhin, jeder, aber auch jeder, der sagt, mein lieber Herr, von diesem Tag an bin ich dein, dem werde ich akzeptieren und darüber hinaus werde ich ihm die Kraft und den Mut geben, diesen Entschluss auch durchzusetzen. Also wenn wir einmal wirklich von Herzen dazu kommen, das Krishna wirklich zu sagen, von diesem Tag bin ich dein, also so, das heißt ja, dein Wille soll geschehen, also ich will den Krishna-Plan für mich wissen. In dem Augenblick kommt Krishna und gibt uns die Kraft. Denn wahrscheinlich können wir es, solange wir noch eine bedingte Natur haben, nicht durchhalten, immer Krishna zu dienen. Wahrscheinlich. Ich habe den Devotis einmal einen Vergleich gesagt, um zu versuchen, die bedingte Natur darzustellen. Ich hatte den Vergleich von einem Fahrrad mit Linksdrall genannt. Wisst ihr, was so ein Linksdrall ist? Der zieht immer links rüber. So, du musst da also wirklich kämpfen und erstmal Muskeltraining machen, dass du das festhalten kannst. Und dann will das Fahrrad immer links rüberziehen. Wenn du zum Beispiel, ich weiß es, ich hatte einmal für 10 Mark, weiß ich noch, ein kleines rotes Fahrrad ersteigert. Hamburg-Altona vom Fundbüro. Da wurden immer Fahrräder gefunden und so. Da konnte man da hingehen und wurden die versteigert. Und ich hatte für 10 Mark ein absolut gutes Fahrrad noch gekriegt, dachte ich. Ich fuhr damit und dann kam ich in die Gegend, wo ich zu Hause war und wollte meine Freude auch mitteilen, dass alle mich sahen, und wollte freihändig so in der Siegerhaltung durch die Straßen fahren. Das war mein Plan, um einfach meine Freude mit anderen zu teilen über dieses 10-Marks-Fahrrad. War ja ein Schnäppchen. Und plötzlich zieht das blöde Ding nach links rüber. Und ich kam gerade an meiner Freundin vorbei. Bang, bin ich runtergefallen von dem kleinen roten 10-Marks-Fahrrad und habe mir so gemein die Knie aufgestoßen und dann auch noch die Handballen. Das war also dann wieder eine Lehre, dass man nicht genießen kann im Mathe-Leben. So. So, das ist die bedingte Natur. Du willst irgendwo hin, du willst zu Krishna, und die bedingte Natur, nein, unabhängig. Unabhängigkeit muss sein, ein eigenes Zimmer und dafür arbeiten, das ist schon recht wichtig. Und muss noch dieser Punkt erfüllt sein und jener Punkt noch. Und hier den Plan habe ich ja auch noch, der ist von vielen Leben in der Vergangenheit in mir drin, der muss noch erfüllt werden. Keiner darf sein Dharma und Karma überspringen, das ist irreligiös. Das wird jetzt nicht gemacht. Hare Krishna. Ach, liebe Devotees, werde ich so zu euch predige. Denkt bloß nicht, ich bilde mir ein, über diese Ambivalenz haben zu sein. Ich habe auch eine bedingte Natur und die zieht mich auch immer nach links rüber. Ach, Krishna. Ah. Ah. Also spätestens beim Zahnarzt merkt man seine bedingte Natur sehr stark. Also ja, das ist bedingte Natur. Die muss geläutert werden. Da geht kein Weg dran vorbei. Wie siehst du das, Michael? Das kann immer kommen. Dass du willst einfach reines Krishna-Bewusstsein. Plötzlich kommt so ein Ding. Ich muss nach Argentinien oder nach Peru oder hast du schon Monte Picchu besucht? Das ist auch ein spiritueller Ort. Ja? Inka? Azteken? Nee? So kommt das plötzlich. Ich habe jetzt Beispiele gegeben, die 100% nichts mit euch zu tun haben, aber die stehen für was. Ne? Also, ein Bambu-Vertrag, yes, plötzlich. Man will es so und plötzlich kommt die bedingte Natur so. Und wirklich, der beste Weg ist, um dieser bedingten Natur zu überwinden, dass man den Hare Krishna Mantra in Reinheit chantet und ohne Vergehen. Wir haben eigentlich ein gutes Mittel, und ich habe heute mit Gaurahari gesprochen. Wenn ihr richtig Hare Krishna chanten wollt, man muss das also in so einem normalen Tempel leben, man muss es zur Brahma Muhurta Zeit machen. Wenn wir schlafen morgens, vielleicht weil wir schwach sind oder weil wir lange in die Nacht Service getan haben und die Brahma Muhurta verpassen, man findet schwer am Tag die Ruhe, die man braucht, um richtig ohne Vergehen zu chanten, das heißt ohne also mit Konzentration. Das ist einfach sehr, sehr schwierig. Ich meine, wir wollen ja das Beste, jeder von euch surft Krishna, macht Dienst zu Krishna. Aber ich kann euch das nur sagen. Also als ich damals mit dem Predigen anfang, Predigen bedeutet unmögliche Tagespläne. Also du bist um 12 Uhr, wenn alles ins Bett geht, dann kommst du grad auf Tour mit Predigen. Nicht? Und dann geht man spät ins Bett. Da sagte mir damals ein Devotee, also wenn du dich spirituell erhalten willst und diesen Service machst, das war ein Sannyasi, dann gebe ich dir einen Tipp. Also nur ein Tipp, es hört sich ein bisschen grausam auf an, aber steh um 4 Uhr auf, chant deine Runden und leg dich danach nochmal hin. Das sagte mir dieser Sannyasi. Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, dass ich habe das dann probiert, aber dann bin ich beim Chanten immer eingeschlafen. Ich konnte einfach nicht, mit dem Kreislauf hat das nicht hingehauen. Aber heute weiß ich auch als ein Prediger, ich bin leider immer Augenblick in so einer Situation, wo ich einfach so einen totalen gesundheitlichen Crash hatte. Es geht jetzt langsam besser, die Kraft kommt wieder zurück hoffentlich und bleibt dann auch da. Da war es mir lange Zeit nicht möglich aufzustehen, obwohl ich es wirklich wollte. Ich weiß einfach, da kann man sich nichts drunter vormachen. Man suffert spirituell einfach. Man kommt nicht auf die spirituelle Höhe. Das ist nun mal eine Tatsache. Jede spirituell ernstzunehmende Tradition sagt dir, du musst deine Puja, dein Worship zur Brahma Muhurta Zeit machen. Also es ist überall. Das kannst du selbst bei den christlichen Wüstenmönchen wiederfinden. Das ist wirklich, das ist nun mal commonplace. Das ist nun mal so. Weil das ist, wir haben das im Gayatri-Buch ein bisschen beleuchtet. Da sind bestimmte energetische Einflüsse da, die einfach dir helfen, den Draht zu Gott zu kriegen. Mir ist aufgefallen, dass im Münchner Tempel haben wir so viel Service zu tun. Und ja, da gerade so ein Sonntagsfest, das ist ja natürlich ganz schön anstrengend. Da ist man ja von morgens bis abends auf Turbogang. Allgemein kann man das, muss man sehen, wie man das irgendwie reinkriegt. Sadhana jedoch gibt erst dann Sinn und wird mit Freude aufgenommen, wenn einem Menschen das Satya klar ist. Satya heißt das Ziel, was man damit erreicht. Wenn du zu Deutsch gesagt dich in dem Bewusstsein bin, ich möchte zum Königreich Gottes aufbrechen, dann kannst du leicht den Sadhana dazu tun. Wenn du aber dieses Ziel verlierst aus den Augen und einfach so überwältigt wirst von anderen Dingen, die erledigt werden wollen, dann ist Sadhana, sagen wir mal, dann rückt das doch an zweite oder dritte oder vierte Stelle. Zum Beispiel, ich will unbedingt nach Russland zu diesem und mithelfen, diesen großen Tempel. Das wird der größte Tempel außerhalb Indiens werden, den da gebaut wird. Das wird die ganze Welt beeinflussen und natürlich will man da auch ein bisschen mit Service machen. Ne? Und deswegen will ich unbedingt nach Russland. Und dann geht man durch alle Hindernisse reich. Wir haben dann ein Visa beantragt und das ist ein unglaubliches Rumgelaufe, um so ein Visa zu kriegen für Russland, weil die Russen jetzt ein bisschen schärfere Einreisebedingungen gemacht haben. Und bei Ishan, der hat es auch probiert, aber natürlich war seine Motivation nicht in gleicher Weise so stark, weil ja, das ist ja nicht die gleiche Ausgangssituation. Nicht? Und dann kommt man nicht durch. Dann kriegt man das nicht. Also wenn die Motivation stark genug ist, das wollte ich durch das Beispiel, das ist aber auch überhaupt nicht schlimm bei diesem Beispiel, warum sollst du nach Russland? Aber wenn, ich habe gemerkt, wenn die Motivation, ein Ziel zu erreichen, stark ist, kommst du leicht durch die Schwierigkeiten, die auf dem Wege sind, hindurch. Die wirst du auch nicht als Schwierigkeiten wahrnehmen, sondern als angenehme Herausforderungen. Aber wenn das Ziel nicht mehr da ist, zu Krishna zu kommen, dann sind diese, ist der Sadhana, es wird einfach unausstehlich schwer. Deswegen würde ich euch sehr, es gibt ein Buch, was in unserer Tradition geschrieben worden ist, was so motivierend ist, wie meines Erachtens kein, also ja, das Bhagavatam ist eigentlich auch so, aber das Bhagavatam ist halt unglaublich voluminös. Es gibt jedoch ein Buch, was oder ein Werk, eine offenbarte Schrift, die sozusagen der Nektar, die Essenz des Bhagavatams zusammenfasst, die einen unglaublich motiviert. Das ist das Brihad Bhagavatamrita. Kinder, lest das Brihad Bhagavatamrita. Das ist wirklich der Motivationsbooster, der ein also auf das Königreich Gottes hinweist. Nicht der Brihad, this is the book for you. Also das ist ganz wichtig, dieses Buch, Syamachandra, das ist das Buch für dich. Also das ist wirklich unglaublich. Gut. Ich trage leider keine Uhr und manchmal merke ich, dass wer hat eine Uhr? 10, ach, das geht doch noch. Das geht doch noch. Ja, Goreshi Romani.
Wenn ich solche Geschichten höre, wie über Sumar und Yajnamali, dann habe ich da immer einen Zweifel. Nämlich, also was da geschah am Ende, ist, dass Yajnamali hat im Fall durch seine Segen dem Sumari seine sündhaften Identitäten abgenommen. Oder die wurden ihm abgenommen. Und dann konnte er eben rein im Herzen. Nun, Parishit Maharaj zweifelt dieses Prinzip ja an im 6. Kanto. Er sagt, was ist der Nutzen davon? Es ist eine Art von Vajashchita. Zwar kein eigenes, sondern von jemand anders. Jemand seine Gebete und seine Gebete meine Sünden weg. Aber was ist der Nutzen, von den sündhaften Reaktionen befreit zu werden, wenn der Vita noch mehr da ist, der Wunsch zu nehmen? So, warum wird durch diese Karma-Übertragung, wie soll jetzt der Wunsch zu sündigen im Herzen zum Mali weggenommen werden?
Versteht ihr die Frage? Bei Sumali geschah noch etwas, was du eben übersehen hattest. Sumali bekam einen unglaublichen Schock. Der wurde von den Yamadutas aus seinem Body gerissen, wurde zerstückelt, wurde gebunden, eine fürchterliche Straße heruntergebracht. Ihm wurden also die sündhaften Reaktionen schon erstmal gegeben. Nicht? Und dann Prabhupada hat einmal zu diesem Punkt etwas gesagt, was mich sehr überzeugt hatte. Er hatte eine unglaubliche Lecture gegeben darüber, wie das materielle Dasein eine Art Traum ist. Für manche ein guter Traum, König zu sein, für andere ein Albtraum. Und er sagte jetzt, hier kommt jetzt der Punkt, wenn der Traum schmerzvoll genug ist, dann will man aufwachen. Und das ist der Sinn von dieser Yamaduta-Bestrafung. Die haben einfach dem Schmerzen zugefügt, dass er aufwachen wollte. Das war ein riesigen Master. Also ich war jetzt beim Zahnarzt und ich habe so gesuffert da. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich suffer jetzt noch, weil ich so sensibel im Kopfbereich bin. Nicht? Und ich weiß, was das getan hat. Ich habe einfach, ich bin total losgelöst geworden. Gorahari kam, da bist du was essen. Ich esse nie wieder was. Ich bin bedient vom materiellen Dasein. Im Tiefen, nun stell dir mal, Zahnarzt ist ja nun wirklich nicht so schlimm. Also so, es tut zwar gemein weh, aber es ist ja nun nicht so schlimm, wie wenn man die Yamaduta, diese Burschen, konfrontiert. Und die einen da, also das muss ja traumatisch, ist ja absolut traumatisch. Und die haben ihm einfach diesen sündhaften Wunsch einfach rausgepowert. Er ist einfach so gesagt, so miserable, he ran here and there. Nee, war so am Leiden. Und zu diesem Zeitpunkt kam halt, als der so frei war von allen Wünschen, kam halt der Ersatz. Da kam die Segnung rein. Da bekam er die pious results. Da kam er bekam er die Blessings. Und nochmal, ich möchte auch noch sagen, er ging ja nicht dann zurück in die spirituelle Welt. Er wurde ja nochmal geboren als Brahmana und er hat sich anscheinend gut verhalten. Er hat sich ans Ufer der Ganga begeben, wo so und so alle Sünden weit weg sind, und hat dort am Ufer der Ganga gebetet. Hat den Hare Krishna Mantra gechantet, wird gesagt, den heiligen Namen, und hat dann zusätzlich noch den Tempel von Lord Vishveshwara besucht. Wisst ihr, wer das ist? Das ist der Shivalingam. Der da ist, den habe ich auch schon besucht. Der ist unglaublich powerful. Lord Chaitanya war da auch. In Kasi.
Dann doch mehr, dann müsste gerade der
tun,
den heiligen
Maharaj
ablehnen.
Ja. Er bekam die er bekam dann den. Ja, aber Parikshit Maharaj sagt an dieser Stelle, dass der sinnvolle Wunsch geht nur raus durch Kevala Bhakti. Und Kevala Bhakti ist diese uneingeschränkte Bhakti, was mit dem heiligen Namen verbunden ist. Nicht? Das heilige Namen Chantness befreit einen von Sünden. Und der hier heißt es. Er war hingegeben zu Lord Hari. Also ich will mal sagen, der gesegnete Somali erfreute sich in Vishnu Loka. Danach kam er zur Erde herab und wurde als Brahmana geboren. Er wurde in einer sehr reinen Familie geboren und hatte alle guten Eigenschaften. Ja, er meisterte die Vedas. Er hatte alle Reichtümer und war Lord Hari ergeben. Er kam an das Ufer der Ganga und chantete dort die Namen von Lord Hari. So nahm er sein Bad dort, und nachdem er Lord Vishveshwara gesehen hatte, da ging es weiter. Also es ist ungefähr so wie Ajamil. Ajamil musste auch nochmal zu Kevala Bhakti kommen. Also er wurde befreit durch das Chanten von der unmittelbaren Reaktion von den Yamadutas genommen zu werden, aber ging dann nochmal nach Sri, nach Haridwar, auch ans Ufer der Ganga, und hat dort die Tempel besucht von Haridwar.
Also selbst wenn wir die Segen von den Devotees bekommen, das ist jetzt doch unsere eigene.
Ja. Wir müssen, das ist ja eine freiheitliche Entscheidung. Also das ist in dieser Sache. Yes, die Tempel, ja. How are you asking, Nitai Priya? Do you want to know just theoretically and then you think about it, or you intend to know get to know the plan of Lord Krishna for you? Really? You're not afraid?
A little bit afraid.
Haripol. Das ist erstaunlich, die hat sehr gute Sanskaras. Die wollte Kind. Die hat das Bhagavata mit Mutterleib schon gehört. Ja. This is a very good question posed by Nitaipriya. How to find out the plan of the Lord, or how will the Lord reveal his plan to us? Nitaipriya, it's very difficult for me to give I'm trying to look for a reference in the holy scriptures. There's one reference in the Chaitanya Charitamrita where Krishnadas Kaviraj Goswami has an urgent question. Should he write Chaitanya Charitamrita? He feels he is already so old. How will he write it? So he doesn't really know, and he goes to the Madan Mohan temple in Dwadasha something Tila, Dwadasha Meta Tila in Vrindavan to take darshan of Radha Madan Mohan and pray for a sign. So he comes before the deities, and a garland which was put around Madan Mohan falls from his neck. The priest, I believe his name was Ananta, or was his name Hari? Hari Das. I do not know at this moment. He picks up the garland and gives it to Krishnadas. Krishnadas immediately knows this is the answer. It's an encouragement. I should write. This is a one way of revelations of the Lord. It does happen quite often in relationship to the deities. There's one devotee of Indian origins who came to Radha Madan Mohan the first time in his life. He had actually forgotten his Vedic ways, his Dharmic ways, and lived in Germany and did everything everything. And he came to Radha Madan Mohan. I remember still, I was coming from Switzerland, and I was singing the Aratik for the deities. There was only him and me in the temple room, a big temple room in a Schloss Rettershof. Somehow, the pujari handed the flower to him, and he had, from Radharani, he had a question at that time. Should he start this? Should he change his life and take to Dharma again? And when the flower came, at that particular time, he could understand that's a sign of the Lord, and he became a good devotee, very good devotee. So I have heard many devotees having this type of realization in relationship to deities, to ask them, and you're doing now service to Radha Madan Mohan. If I would be you, I would just place this question before the lotus feet of Radha Madan Mohan, and maybe you will get a sign. Maybe you will not get a clear sign which is clear for you. This usually means that we are most probably not yet ready, spiritually ready, to listen to the answer. Most properly. I must tell you, since you asked such a serious question, I myself had for maybe 5 years a burning question. It is answered now. After 5 years, I had to wait 5 years, because I know 5 years ago I would not have been ready to accept the answer, but now it came, and it came by many signs, devotees talking to me, my intelligence becoming aware of things I had not been aware before, just signs which I could not ignore any longer, and the answers there, and I feel very, very good. I'm a little bit shaky still. I know I will have to pray a lot for strength to do what Krishna wants me to do. It requires a lot of spiritual strength, and I'm totally dependent on Prabhupada's mercy at this stage. I was always, but now I realize it more and more. Krishna, Krishna. Yes, if we wouldn't have a conditioned nature, you know, this with the bicycle which goes in. Did you ever have a bicycle which was not so, not? But you can imagine that there. Hast du mal eins gehabt, wo dieser Körper? Das lief gerade. Meins lief schief, ja. The temple bicycle. So this, and that's why we have to chant Prabhu's. If we don't chant, we will not be able to accept spiritual answers in our life. It's just not possible, because our condition, nature, is just that strong. Nita Priya, so strong. Ooh, we have to start to seriously think of purifying our conditioned nature, and then it goes over the chanting. We know this. This is our sadhana. Krishna, the yagya of this age, the medicine. No way. Also, man kann da nicht sich drum schleichen um diesen Punkt. Ja. Wie heißt du denn?
Alexander.
Alexander, ja.
Der Weg des großen Abschieds. Yes. Und da hat was von diesem Mayakunda-See geschrieben, den Vishnu geschaffen hat.
Ja.
Ist das da so allgemein bekannt, wo der liegt? Oder?
Ja. Ja, das ist, wenn du in Indien etwas finden willst, ist es einfach, du musst zu den Brahmanas gehen, wenn du etwas Spirituelles finden willst, ne? wenn du Platz wissen willst, wo du Haschisch kriegst, dann geht man zu den Hippies. Also ich will das nicht empfehlen, aber jeder weiß, wo das ist, was seiner Frequenzwelle entspricht. Und die heiligen Sachen, die sind halt bei den Brahmanas und den Vaishnavas bekannt. Das war jetzt ein blödes Beispiel. Ich hoffe, ich habe nicht die Atmosphäre verunreinigt. Also es ist einfach klar, wenn du was Heiliges willst, musst du zu den Heiligen. Aber die wissen diese Dinge.
Das ist dann also, ich war mir nicht sicher, als ich das gelesen hatte, man wird dann irgendwann befreit von der körperlichen Lebensanfassung, wenn man in dieses Wasser geht. Und wenn es allgemein bekannt ist, kann es ja nicht so satt sein.
Ja, es ist so mit diesen Rupa Goswami spricht darüber. Er hat eine große Liste gegeben, 64 Punkte umfasst diese Liste von Tätigkeiten, die ein unglaubliches Ergebnis nach sich ziehen. Ein spirituelles, aber auch ein materielles Ergebnis. Die spirituelle Dimension beeinflusst ja auch die materielle. Und so können auch die gleichen spirituellen Tätigkeiten, die von Befreiung ausgeführt werden, für Befreiung ausgeführt werden, um materiellen Wohlstand zu erwerben. Und das haben wir auch beim Gayatri-Mantra, haben wir darüber auch gesprochen. Und bei dem neuen Buch, das jetzt kommt, also es kommt bald ein Buch auf den Markt, da müsst ihr eure letzten Euros zusammenkratzen und das euch leisten, das ist wirklich wichtig. Ja, und anyways, da sagt Rupa Goswami, diese Ergebnisse mögen manchmal sofort eintreten und manchmal macht es längere Zeit dauern, bis sie eintreten. Und es liegt eben an der Reinheit des Performers, nicht? Desjenigen, der diese Dinge ausübt. Gut, ihr Lieben, wir kommen jetzt also bedenklich in die Zeit hinein, wo wir doch durchaus noch an das Frühstück denken. Wir wollen hier diese Vorlesung beenden. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Und bitte, jedem von euch möchte ich ganz herzlich bitten, der hier in München ist, helft unseren super Tempel. Das ist so ein nices Predigen und so eine tolle Atmosphäre hier. Jeder sollte sehen, wie er hier Service leisten kann. Und die Tempel, die Bodhis entlasten kann. Entschuldigung. Srila Prabhupada ki jai. Sisi goni tai ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol.